Let's talk, let's talk.
Architekten Talk, Klappe die erste.
Jawohl.
Let's talk.
Neues Thema.
Neues Glück.
Neues Glück, schauen wir mal.
Gebäudeenergiengesetz 2024, Schwerpunkt.
Heizungstausch.
What? Ja, also das ist ja die größte Änderung 24. Ne? Also wir wollten jetzt heute eigentlich darüber reden, was passiert im nächsten Jahr.
Ja.
2024, was hat uns dazu erwarten? Genau. Gebäudeenergiengesetz 2024.
Genau, ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht erörtern, was erneuerbare Energie bedeutet und so weiter. Das wisst ihr Architekten ja alle. Ansonsten müsst ihr wieder mal die Schulbank drücken. Und wir kommen eigentlich direkt zur, wir haben hier eine Präsentation, welche wir für Bauherren eigentlich immer zeigen.
Wir schauen ab.
Und genau. Und dann kommen wir schon zum Übergang von Erneuerbare, die NF, zum GEG.
Erneuerbare Energienverordnung zum Gebäudeenergiegesetz.
Energiegesetz, genau. Mhm. Und das Interessante ist, dass neu eingebaute Heizungen werden künftig mit 65% erneuerbaren Energie betrieben.
Ja. Was ja mittlerweile Standard ist, aber okay.
Genau, und das wird ab nächstes Jahr Pflicht für Neubaugebiete und Neubauten.
Ja. Mhm.
Genau.
Also, für Sanierungen nicht.
Für Sanierungen erstmal nicht. Mhm. Genau. Und ja, neue Heizungen ist natürlich so ein Thema, sage ich jetzt mal, was recht eindeutig ist. Aber ich finde es auch interessant, dass bei die 65%-Regelung greift, wie gesagt, bei Öl- und Gasheizung, bei Bestandsheizung noch nicht.
Ja.
Ne? Aber wie ich dir vorhin mal sagte, dass ein Beratungsgespräch Pflicht ist, wenn du ein Gebäude erwirbst oder irgendwie was machen willst.
Ein Beratungsgespräch mit dem
Fachleuten.
Genau, mit dem Energieberater.
Das steht ja auf Beratung durch Fachleute aus dem Schornsteinfegerhandwerk, Heizungsbauerinnenbauer, Fachhandwerker sowie Energieberaterinnen und Berater. Ne?
Okay.
Also das sind die.
Also nicht ein Energieberater, sondern es ist auch möglich, mit dem Schornsteinfeger durchzugehen.
Genau, ist ja auch ein Fachmann, wenn du so willst. Genau.
Okay.
Und da kann man sich erstmal zurücklehnen und sagen, ja, also Gas und Öl kann weiterlaufen, aber so einfach ist es halt nicht. Ne?
Okay.
Das heißt, das neue GEG sieht vor, steigender Mindestanteil erneuerbarer Energien zeitlich zu steigern quasi. Ne? Und zwar 2029 dann mindestens 15% EE, also erneuerbaren Energien.
Ja.
Und dann gestaffelt 2035 dann schon 30% und 2040. Also sprich, wenn deine Heizung 15 Jahre hält, dann oder 17 Jahre hält, ne, dann bist du 2040
ja.
beim Tauschen. Ne?
Ja.
Musst du sie tauschen. Also ich will nur damit sagen, das heißt zwar, in 2040 musst du 60% Erneuerbare haben, aber quasi, was bleibt denn 2040 in Öl und Gas übrig überhaupt?
Ja, ja, genau.
Der Neubau ist also von Öl verboten, sage ich jetzt mal. Und bei Gas musst du 65% wenn du Heizungstausch machst, bringen. Also das ist so ein bisschen, ne? Und bei 2045 100%.
Ja, also man muss dazu sagen, glaube ich, das ist so ein bisschen der wichtigste Punkt. Ja, also es wird ja immer viel aufschreien. Es gibt immer so viel Gemecker und immer so viele Sachen, die da gesagt werden und so ein paar Haltbarkeiten und so weiter. Das wichtigste Thema ist ja, glaube ich, dass diese 65% regenerativen Anteils, die werden ja mit einer Wärmepumpe schon erreicht.
Ja, wenn du die, genau, wenn du die hast.
Und wenn du halt eine Gasheizung hast oder einbaust oder eine Ölheizung, dann musst du die halt irgendwie nachweisen können. Ab einem gewissen, ja. Also hier in dem Beispiel, wie wir jetzt gesagt haben, war das jetzt gestaffelt, dass das halt irgendwann kommt. Mhm. Aber so wie du gesagt hast, nach 17 Jahren kann man sowieso überlegen, also bei einer Heizung, die jetzt schon 10 Jahre auf dem Buckel hat.
Ja, klar, genau.
Kann man jetzt schon über, also das geht, das ist ja nur dann relevant, wenn du jetzt bereits, also wenn du jetzt zum Zeitpunkt X, also heute, eine Heizung drin hast, die eigentlich zu jung ist, um sie rauszureißen,
genau.
Weil die so 7, 8 Jahre alt ist, vielleicht 10 Jahre alt ist, oder 5 Jahre alt ist. Und dann denkt man sich, die reiße ich doch jetzt nicht raus. Aber nach weiteren 17 Jahren hat sie halt wieder ein Zeitalter erreicht, wo man dann tatsächlich drüber nachdenken kann. Und ich glaube, in diesen nächsten 17 Jahren wird so viel passieren auf dem Markt und wird so viel noch da sein, dass man sich da erstmal entspannt zurücklehnen kann und erstmal gucken kann und abwarten.
Das glaube ich auch, das wird sich entwickeln. Ist auch so ein bisschen im GEG dann beschrieben, 65% Regelung greift, ne? Auch nicht eingangsaktlicher Neubaugebiet, ne? Aber ab 1.1.24 rechtlich verbindliche Wärmeplanung vorhanden ist, ja, in der Kommune oder Stadt.
Ja.
Ab 30.06.26 Kommune mit mindestens 100.000 Einwohnende, finde ich auch. Ist das gegendert oder was? Oder um Gender zu umgehen. Einwohner und Einwohnerinnen. Und ab 30.06.28 Kommune mit weniger 100.000 Einwohnern. Also dann sieht man halt, ne, also erst greift es quasi die größeren Städte, genau, so wie Karlsruhe zum Beispiel. Und irgendwann mal ist auch Buchsal dran, ne? Spätestens dann 2028.
Ja, da geht es ja primär darum, dass man eine Wärmeplanung vorlegt,
genau.
Mit Nahwärme, Fernwärme und so weiter, was viele Gemeinden jetzt bereits haben oder auch ausweiten. Also ich weiß, was Buchsal das beispielsweise jetzt schon mal macht. Aber da gibt es ja diese Vorgaben, dass bis wann man das gemacht haben muss, sehr genau. Und das sorgt ja wiederum dafür, dass du vielleicht sogar, wenn du jetzt noch kein Fernwärmenetz hast, dass du dann vielleicht dann doch an ein Fernwärmenetz anschließen könntest.
Und dann kannst du deine Gasheizung fortschmeißen.
Und dann kannst du sie komplett fortschmeißen, wobei das immer so ein bisschen die Frage ist, meiner Meinung nach, so die ich mir stellen würde, wie viel Autarkie hast du dann, wenn du dann trotzdem noch von einem Wärmeversorger abhängig bist?
Gut, das ist wie Strom.
Auch wenn er regional tätiger Wärmeversorger ist oder sowas, ja, okay, aber trotzdem, du bist halt einfach davon abhängig, wie beim Strom. Und das Beste ist ja dann, Strom selbst zu produzieren mit der eigenen PV-Anlage und unabhängig zu werden von den Versorgern sozusagen.
Ja.
Ne? Weil dann sparst du dir die ganzen Preisschwankungen und so weiter und so fort und bist einfach besser bedient mit der Autarkie.
Ja, das stimmt schon. Und klar, ich meine, das tangiert jetzt Architekten und Bauherren weniger, diese Wärmeplanung, sage ich jetzt mal, Wärmenetze, ne? Aber es heißt ja auch, dass Betreiber vom Netzen müssen für die schrittweise Umrüstung auf erneuerbare Energien sorgen. Ne? Also ein Wärmenetz kann ja mit Heizkohle betrieben werden. Und auch da quasi passiert ein Wandel, ne? Bis hin zu vielleicht irgendwann mit Wasserstoff irgendwas erzeugt werden könnte, vielleicht. Aber das sehen wir dann. Ja, erneuerbare Wärmenetze der Zukunft werden da auch beschrieben im GEG. Großwärmepumpen, ne? Also ich kenne das nur bisher von Kaskadensystemen, dass du drei Wärmepumpen ineinander hast oder so und ja, stufenweise erhöhst die Gradzahl, aber Großwärmepumpe, bin auch gespannt, wie sowas aussieht. Eins fällt mir jetzt noch ein, Piquet, ne? Die Wasserstoffheizung. Vorher, also ich habe neulich eine Mail bekommen, weil ich ein Partner von denen war oder das Büro, was ich habe. Und die haben jetzt geschrieben, dass man nicht mehr als Berater quasi dort tätig sein kann, sondern die haben ihr Marketing oder Vertrieb verändert. Die machen jetzt du brauchst halt eine Firma, die das vollständig aufbauen kann, dieses System. Also früher war es ja so, ich als Architekt habe einen Kunden und habe ich halt beraten und so weiter, ne? Und jetzt ist halt so, dass ich das nicht mehr machen kann oder darf, weil ich halt so eine Firma nicht habe, weil es ein Heizungsbauer.
Ne? Okay.
Nur die können das jetzt
quasi auch verbauen nachher.
Verbauen nachher, genau. Und das ist, denke ich, auch so ein Verantwortungsding, wo man dann ja direkt alles in eine Hand legt halt, ne? Von Beratung bis zum
genau.
Also ist auch, also ich komme darauf wegen der Großwärmepumpe. Und die machen ja auch schon große Systeme. Ja, Tiefengeothermie ist ja auch bekannt, ne? was aber sehr umstritten ist wegen Erdbebengefahr etc.
Ja.
Abwärme, Solarthermie, Holz-Hackschnitzel-Pellets. Also Hackschnitzel finde ich sehr, sehr spannend, weil die Qualität vom Hackschnitzel wirklich je nach Region sehr unterschiedlich sein kann.
Okay, ne? Und entscheidend ist.
Entscheidend ist dann, also sprich, du verbrennst mehr Kubik, erhältst weniger Wärme, ne? Und aber zahlst du das Kubik am Ende. Genau, schauen wir mal weiter. Übersicht, hauseigene Lösung mit 65%. Ja. Hauseigene Lösung, das heißt, was können wir denn den Bauherren empfehlen, sozusagen, als erneuerbare Energie? Und da bleibt nur?
Nur?
Wärmepumpe?
Oder?
Biomasse? Sprich, ich finde so ein bisschen komisch mit Biomasse. Was ist denn das?
Ja, Pellets.
Ja, ja, nee, ich weiß, aber Biomasse.
Ja, man.
Ich habe da irgendwie eher Kompost im Kopf, weißt du?
Biomasse. Bei Biomasse, ja.
Nee. Biogas vielleicht.
Aber so, ja, wieso? Also kann ja auch ein Teil davon sein, wenn man.
Grube bauen? Ordentlich. Ja, genau.
Solarthermie, wobei Solarthermie ja so ein.
Kein ganzheitliches
Ding. Ja, ja, also eher so eine Unterstützung.
Aber ich glaube.
Wirtschaftlich schwierig, meiner Meinung nach.
Echt? Ja. Wieso?
Ja, weil du eigentlich, du hast mehr davon, wenn du anstatt die Flächen mit Solarthermie zu belegen, mit PV-Anlagen, also mit
PV-Anlagen
belegst.
Weiß ich nicht.
Weil du Strom einfach dann nutzen kannst. Weil die Solarthermie braucht ja eine gewisse Wärme, ab der es funktioniert.
Ja.
Und die PV-Anlage kann ja auch im Winter sehr gut produzieren.
Ja, aber ich belege ja auch nicht das ganze Dach damit, sondern, was weiß ich, 2 Quadratmeter.
Ja, das sind 2, 3 Module und die unterstützen dich und sollen dich, vor allem ist ja das Ziel, dass die dich dann im Sommer durch die Zeit bringen, also dass du dann im Sommer keine Warmwasseraufbereitung hast für dein Haus. Ja, aber dennoch, ich glaube, wenn man ein Konzept hätte, wo man sagt, ich habe nur noch Durchlauferhitzer und ich habe da anstatt 2 Modulen, 2 Modulen Solarthermie, habe ich 2 Module PV-Anlage drauf, bringt es mir mehr.
Ja, Durchlauferhitzer hast du gerade angesprochen, Stromdirektheizung.
Finde ich sehr gut.
Sofern der Strom halt auch grün kommt, ne?
Ja, finde ich insofern gut. Das sind ja dann beispielsweise, das sind noch 3 Striche, mögliche Energieträger, erneuerbare Brennstoffe wie Biomethan, Bioöl oder grüner und blauer Wasserstoff und daraus hergestellt.
Ja,
also warte mal, das war jetzt ein Strich zu viel. Warte mal, 3. Abhängig vom energetischen Standard des Gebäudes. Ja, genau. Also das ist richtig. Stromdirektheizung ist ja dann die Infrarotheizung
zum Beispiel.
Beispielsweise. Ja. Ja. Da muss das Haus natürlich gut gedämmt sein,
ja,
damit es halt auch funktioniert. Weil da ist halt die Annahme oder da ist halt die, der Hintergedanke ist, ich habe mein Haus schon sowieso so gut gedämmt.
Ja.
Da muss ich gar nicht mehr so viel reinbringen.
Ja.
Und wieso soll ich das Ganze über Wärmepumpe etc. machen?
Aber ich finde es auch interessant, dass wenn ich mal in meiner Garage oder so werkeln,
ja,
hab und dann mal,
ja,
dass eine Infrarotheizung da auch super geeignet ist, finde ich.
Natürlich.
Ja.
Ja.
Und der Raum sonst nicht beheizt ist, ne?
Ja. Ja, ja, auch, ja, auch so im Keller und so weiter, ne? Hat das,
genau, temporäre Nutzung.
Dass man das, weil du machst es an, du hast gleich die Wärme da.
Ja.
Es ist eine angenehme Strahlungswärme.
Ja.
Es ist eine, also auch für bauphysikalisch ganz interessant, weil ich da eigentlich keine Feuchtigkeit habe.
Ja.
Und ich habe halt nicht diese Luftzirkulation im Raum.
Die Walze.
Die Luft, die bewegt wird, weil die aufsteigende Wärme von unten kommt,
ja,
oder Bodenheizung, ja, oder vom Heizkörper, dass das halt, der Heizkörper funktioniert dadurch, dass die kalte Luft reingeht, ja, aufgewärmt wird, nach oben gebracht wird. Und die kalte Luft, die zum Heizkörper angezogen wird, das merkt man halt immer wieder an den Füßen.
Genau, diesen Zug. Ja.
Und dann hat man halt immer das Gefühl, dass die Füße kalt sind, mhm, und was unsere Behaglichkeit,
ja, geht verloren.
Geht dadurch genau verloren.
Ja. Genau. Austauschpflichten, Reparatur, Havarie und Härtefälle.
Ja.
Ja.
Also ich glaube, Härtefälle, das ist ja so ein Thema, es gibt immer wieder ein paar Härtefälle, ja, soziale Härten, unbilligte Härte, Heizungstausch, unwirtschaftlich. Ja, also es gibt halt gewisse Sachen, wo es halt nicht greift, das Ganze, muss man halt wiederum nachweisen. Aber ich glaube, das ist nicht so oft in der Praxis nachher.
Genau, und die Austauschpflicht, ne, entgegen aller, wie sagt man da, Aufstände, sage ich jetzt mal, in der Bevölkerung, ne, hat die Regierung das jetzt quasi komplett rausgenommen. Aber wie gesagt, wenn man vorschreibt, bis 2045 klimaneutral zu sein und man verbietet, Ölheizung einzubauen, dann ergibt sich das mit der Zeit her. Ne? Von daher, ja. Austauschpflicht, keine Verschärfung, aber sie ist ja da. Ne?
Ja, bis 1945.
2045, ja.
Ist 2045, genau. Muss ausgetauscht oder stillgelegt sein, Öl- oder Gasheizung, aber ich muss jetzt nicht meine Gasheizung oder meine Ölheizung 2024 auf einmal rausnehmen.
Mhm.
Das ist, glaube ich.
Was ich sehr interessant finde, Heizungsreparatur ist jetzt ohne Beschränkung.
Ja.
Kann man, also wenn die Teile vorhanden sind, beim Gaskessel der Brenner, dann gibt es da keine Anforderungen, sprich, man muss keine erneuerbare Energie mitbringen. Aber im Havariefall, wenn dir heute deine Ölheizung verreckt, sage ich jetzt mal, genau, dann muss man eben diese 65% 5 Jahre später nachweisen können.
Ja.
Sprich, wenn du jetzt die Gasheizung eingebaut hast, weil die ja kaputt ist und schnell für kleines Geld eingebaut, das heißt, 5 Jahre hast du dann Zeit, eben diese 65% nachzurüsten.
Mhm. Ja. Wie sieht das in der Praxis aus?
Weiß ich noch nicht. In Baden-Württemberg haben wir ja die 15% regenerative, musste eigentlich seit Jahren schon nachweisen. Ich habe allerdings noch nie festgestellt, dass jemand vom Bauordnungsamt oder keine Ahnung, vom Bauamt rumläuft und nachguckt.
Mhm.
Das, also, weißt du, also im Bestand. Nicht im Neubau, wo du ne, Baugenehmigung brauchst, sondern im Bestand. Also wenn jetzt da beim Nachbar die Heizung vor 2 Jahren kaputt gegangen ist, ich glaube, da hat er die 1:1 getauscht, weißt du?
Also. Aber also dieser Nachweis nach 5 Jahren ist in so, also ist in dem Fall interessant, wenn ich beispielsweise weiß, meine Gemeinde plant ein Fernwärmenetz auszubauen oder ein Nahwärmenetz zu bauen und ich davon betroffen bin, dass ich dort auch einschließen kann, dann kann ich die Zeit irgendwie möglichst einfach überbrücken, sage ich mal, und kann dann und habe dann die Gewissheit, dass in 5 Jahren beispielsweise mein Haus dann angeschlossen und das wird dann das Netz, ne?
Ja.
Dann, das wäre so eine Möglichkeit, sage ich jetzt mal, ne?
Genau, natürlich, ja. Ja, ja.
Ja.
Interessant finde ich auch bei Gas- und Ölheizung, also Öl brauchen wir jetzt nicht reden, aber bei Gas, Fristen beim Heizungstausch, ab 1.1.29 brauchst du 15% grünes Gas.
Mhm.
Weißt du? Also du hast zwar 65% regenerativer, hast eine Heizung als Spitzenlast, aber ist dann eben nicht reines Erdgas, sondern 15% Biogas oder so. Das finde ich auch spannend, ne? Kann man vorschreiben, praktisch umsetzbar. Mhm. Weißt du, habe ich noch einen Tag mit Biogas oder was? Zu meiner Erdgasleitung.
Nein, nein, das ist ja eine Leitung, das ist ja dein Gasversorger.
Hat eine Mischung.
Hat dann vielleicht eine, das weißt, ist ja wie beim Auto E10, weißt
du? Ja, ja, verstehe schon. Oder bei Graustrom-Mix.
Und ja, ja, genau, genau. Dann hast du einen Tarif, der heißt dann E15.
Keine Ahnung.
Und dann musst du deinen Gastarif E15 nehmen.
Und ab 1.1. 30% und ab 1.1. 60%.
E60.
Da hast du nur noch 40%. Dann hast du, also wenn du Gasspitzenlast hast, dann hast du 35% Gas. 65 sind Lärmpump. Und von den 35 hast du 60% grün.
Mhm.
Naja. Ach, bin gespannt. Genau.
Wärmeplanung, genau, also das ist das Thema vor der Wärmeplanung. Wärmeplanung gilt, ja gut, das ist ja das Thema mit dem Bestand.
Ja, ja, das haben wir gerade.
Da haben wir drüber gesprochen.
Drüber gesprochen, jetzt kommt.
Was ist das Fazit?
Was schießt los?
Energetisch sanieren und das Haus aufwerten macht Sinn. Also nicht nur.
Unabhängig vom Gesetz.
Macht ja allgemein Sinn.
Ja.
Also ich glaube, es, Also ich weiß nicht, ich habe auch den Talk gehabt hier mit dem Professor Leukefeld und so weiter. Und da wurde mal ja auch genannt, es werden irgendwie 1% der Immobilien werden saniert oder sowas. Der Bestandsimmobilien.
Ja.
Und es kommt mir so gering vor. Kommt mir so gering vor, aber es ist tatsächlich diese offizielle Zahl. Und da, ich hab mich damit einfach nicht so wohl gefühlt, weil ich dachte, das kann doch nicht stimmen. Aber das ist wahrscheinlich so diese selektive Wahrnehmung, weil ich halt in dem Metier unterwegs bin, wo jeder sein Haus saniert.
Ja klar, ist dein Job. Ja, ja.
Genau.
Ja, ja, ja.
Dann hast du das Gefühl, das macht doch jeder, der sich irgendwie ein neues ein Bestandshaus anschafft, also nicht neu baut, sondern ein Bestandshaus anschaut, der macht doch sowieso die energetische Sanierung mit immer.
Ja, ja, ja.
Aber es ist anscheinend doch nicht so.
Hm.
Ja, aber also weil nicht nur, weil ich damit Also nur weil ich damit beruflich zu tun habe, bedeutet es nicht automatisch, dass es halt überall so ist, weißt du?
Ich glaube auch die ältere Generation, also 60 plus.
Ja, aber 60 plus kauft sich jetzt kein Bestandshaus mehr.
Nee, erstens, zweitens bleibt es wahrscheinlich so, wie es ist.
Ja, ja, das ist klar.
Und das ist ja die Masse.
Das
ist die Masse. Ja, und dann heißt es wohl, GEG 2024 ist komplex.
Ja.
Es wird empfohlen, einfachen, klaren Blick behalten. Da bin ich auch gespannt.
Gut gesagt.
Gut gesagt, gut empfohlen. Aber naja, genau.
Aber ja genau, gesetzliche Vorgaben sind leider kein nachhaltiger Maßstab. Lieber gleich richtig machen. Ja? Nach dem GEG ist vor dem GEG, denn die Klimaziele werden nicht erreicht. Also ja, also ich glaube, es geht doch darum, das ist so ein bisschen der Punkt, da geht es ein bisschen um diese ganzen Zwischenlösungen und wie komme ich dann da doch drumherum herum und
ja, ja.
Muss ich es dann doch vielleicht nicht machen. Ne? Also ich habe da auch eher so den Anschein zu sagen oder die Meinung zu sagen, hey, wenn wir jetzt schon dabei sind, also ein Bauherr kauft sich ein Bestandshaus, er will Wände umbauen, er will Elektrik neu machen, er will die Heizung neu machen, er braucht neue Fenster. Er macht doch mal von mir aus Gauben rein oder sonstiges. Er ist schon dabei, das Haus zu bearbeiten. Wenn, dann machst du gleich richtig und mach nicht nach
ganzheitlich.
Minimalprinzip, nur das, was jetzt, sage ich mal, notwendig ist. Und dann kommt er in 10 Jahren nochmal was. Ja gut, kommt wahrscheinlich nicht. Aber ja, also machst du gleich so, dass es dann nachher wiederum passt.
Ja, ja.
Für alle Möglichkeiten, die dann da sind. Für die Möglichkeit, dass du das Haus verkaufst, für die Möglichkeit, dass du dann drin bleibst, für die Möglichkeit, dass jetzt deine Kinder drin bleiben.
Enkeltauglich machen, genau.
Dass man es enkeltauglich macht, dass man es einfach so vorbereitet, dass ich die Möglichkeit habe, also dass ich mich damit was verbaue für die Zukunft, sondern dass ich flexibel bleibe und dass ich immer die Möglichkeit habe, was zu machen.
Ja, ja, absolut, absolut. Ist halt immer ein Spagat. Ich meine, wenn man über Klimafreundlichkeit redet, dann hat man nicht unbedingt die Wirtschaftlichkeit im Hinterkopf. Also wenn wir jetzt uns mit CO2 und so Energie Themen unterhalten, aber ich meine, spätestens wenn man einen Bauherr da hat, dann ist Wirtschaftlichkeit halt A und O, ne?
Ja.
Ich meine, bringt ja auch nichts, sich für 1 Million zu verschulden und dann die Schulden zu vererben. Also man muss halt auch wirklich ganzheitlich denken. Du hast Gauben angesprochen. Ich sprich gern auch an, wer braucht ihr den Platz noch überhaupt?
Ja.
Wie oft wird das genutzt
und
so weiter? Ich meine, jedes Quadratmeter kostet Geld.
Ja.
Auch in der Nutzung.
Ja.
Genau. Also, Fazit.
Es bleibt viel zu tun.
Packen wir es an.
Ja. Packen wir es an.
Ja.
Es bleibt spannend. Vielen Dank.
Bis dann.